Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
In vielen Religionen und Kulturen gibt es die Verpflichtung, Vater und Mutter zu ehren und auch den verstorbenen Vorfahren ein ehrendes Andenken zu bewahren, wie es so schön heißt. Aber mancherorts geht es nicht nur darum, sich an die Vorfahren positiv zu erinnern und vielleicht auch ihren Glauben, ihre Religion weiterzutragen, sondern es geht auch um eine Kontaktaufnahme mit diesen Ahnen oder mit ihren Geistern. Besonders auf dem afrikanischen Kontinent gibt es verschiedene Formen der Ahnenverehrung. Und es handelt sich dabei nicht nur um alte Praktiken, die irgendwie durch Kolonialisierung und Globalisierung immer weiter zurückgedrängt werden. Im Gegenteil, da gibt es interessante Weiterentwicklungen, die zum Teil auch bei uns in Europa ankommen. Warum es überhaupt für Menschen wichtig ist, mit ihren Vorfahren zu kommunizieren, und wo sie einen Einfluss dieser Verstorbenen auf ihr Leben sehen, das kann ich jetzt mit Katharina Wilkens besprechen. Sie ist akademische Rätin im Institut für Religionswissenschaft an der Universität Tübingen und hat unter anderem zu Ahnenverehrung in Tansania geforscht. Frau Wilkens, auf welche Art verehren Menschen in Tansania denn ihre Ahnen? Gibt es da Opferrituale oder besucht man einfach die Gräber und spricht mit ihnen?
Das kommt jetzt ein bisschen auf den kulturellen und religiösen Hintergrund drauf an. Aber ja, man steht in Kontakt mit den Ahnen. Genau, in einem christlichen Kontext. Ich fange mal mit dieser Differenzierung nach den Religionen an. Im christlichen Kontext ist die Verehrung durch Opfergaben an einem eigenen Schrein oder Ähnlichem nicht gern gesehen. Also das wird von den Pfarrern, von den Kirchen generell verboten. Da ist es der Besuch am Grab, aber auch da lässt man gerne mal ein bisschen Speisen oder andere Opfer da. Jetzt ist es aber gelegentlich auch so, dass die Ahnen gerne direkteren Kontakt haben möchten. Jetzt hatten Sie auch selber gerade erwähnt, das sind wirklich Geister, das sind Präsenzen, die man im Alltag spürt. Und es gibt dann Momente, wo mehr passieren muss. Und dann kommen die traditionellen Schreine ins Spiel, also die Ritualexperten dafür, die gibt es immer und überall, die sind da, manchmal nachgefragt, manchmal nicht so sehr. Aber wenn durch Krankheiten zum Beispiel oder andere Zeichen im Alltag, durch Träume, die Ahnen wieder mehr Kontakt brauchen, dann wird geopfert. Und zwar durchaus auch ein Huhn, eine Ziege, größere Tiere, speziell in den Regionen, wo und natürlich auch für sich selber noch das Essen ganz alltäglich die Tiere schlachtet, sind solche Opfergaben vollkommen selbstverständlich.
Und geht es dann darum, diese Ahnengeister vor allem um Hilfe zu bitten und um ja vielleicht Kraft von ihnen zu bekommen? Oder geht es manchmal auch darum, sie zu besänftigen, zu beruhigen oder ihren Einfluss ein Stück weit zurückzudrängen?
Das kann tatsächlich alles sein. Dadurch, dass die Ahnen eigentlich im Leben immer irgendwie präsent sind, gibt es also verschiedene Arten, auf sie zu reagieren, beziehungsweise die Kommunikation spürbar zu machen. Einerseits ganz klassisch machen sich Ahnen bemerkbar, indem sie Krankheiten schicken. Also viele Krankheiten, die man im Krankenhaus nicht geheilt bekommt, beim Arzt irgendwie nicht gelöst bekommt, können von den Ahnen geschickt sein. Und dann muss man mit verstärkten Opfergaben darauf reagieren, um die Ahnen zu besänftigen. Aber sie können eben auch in Träumen erscheinen und dann einfach nur um die Weitergabe von Berufen, Talenten, materialen Gegenständen bitten. Also das kann auch in dem Sinne einfach ein Miteinander sein.
Sie haben schon angedeutet, der Glaube an die Ahnengeister ist unterschiedlich verbreitet, wird eben auch von Christentum und Islam gegebenenfalls zurückgedrängt. Ist es denn in Tansania möglich, darüber ganz offen zu sprechen, dass man also mit einer Freundin darüber redet? Also ich glaube ja schon dran, dass meine Großmutter hier bei uns ist und mich irgendwie beeinflusst und die Freundin sagt dann, also das ist doch Humbug, ich denke überhaupt nicht, dass die Ahnen noch irgendwie eine Präsenz bei uns haben. Also kann man darüber offen reden oder ist das eher so was, was jeder so im stillen Kämmerchen für sich entscheidet?
Der Umgang kann sehr unterschiedlich damit sein, aber das ist durchaus ein öffentliches und normales Thema. Also wer jetzt hingeht, wer das wirklich für real hält oder nicht, da gibt es tatsächlich viele Diskussionen drum. Manche unterstützen das, manche nicht, manche glauben nicht, manche glauben schon. Das ist eine ganz, ganz große Bandbreite an Reden über. Aber die Praktiken bestehen. Wenn man das Gefühl hat, man braucht selber irgendwie eine Kommunikation, dann findet sie auch statt. Also dann findet man immer jemanden, der einen da unterstützen kann. Eine Sache ist auch ganz wichtig, das ist keine individuelle Entscheidung, ob man was mit den Ahnen zu tun hat oder nicht, sondern das ist immer Familienentscheidung. Das ist das ganz Entscheidende, auch im Unterschied zu Gott oder so. Die Ahnen haben immer mit den Familien zu tun. Von daher muss der, wenn man so möchte, Familienrat zusammenkommen, um zu entscheiden, wie man mit diesen Ahnen oder den Problemen, die die Ahnen bereiten, umgehen. Also es ist ja oft so eine punktuelle Anfrage, die man von Seiten der Ahnen wahrnimmt. Aber im Gegenzug, ich habe auch andere Bekannte, die sagen, das Reden von den Ahnen, das haben die Ahnen immer so gemacht oder das ist das Land meiner Ahnen, das ist die Art meiner Ahnen, wird missbraucht und überbenutzt. Kenne ich auch die Meinung dazu, ne, dass das völlig überstrapaziert wird in so einem Sinne von, wir sind afrikanisch, wir machen das so, wie unsere Ahnen das immer gemacht haben, dass das auch eine Ausrede sein kann für Dinge.
Was verändert sich denn durch die Migration? Also das ist ja auch schon alt, dass auf dem afrikanischen Kontinent viel migriert, eingewandert und ausgewandert wird und natürlich auch viel nach Europa und anderswo hingeht. Werden da diese Praktiken mitgenommen? Verändern die sich? Vermischt sich da vielleicht auch etwas, was früher einfach geografisch getrennt war?
Ja, die Praktiken verändern sich, sie werden mitgenommen. Da gibt es ganz viele verschiedene Distanzen von Migration und historischen Tiefen. Es fängt zunächst einmal damit an, dass in weiten Teilen des Kontinents, jetzt auch gerade Westafrika oder so, Arbeitsmigration vollkommen selbstverständlich ist. Also dass man über 15, 20 Jahre als junger, erwachsener Mensch, Frauen und Männer, Teile des Jahres oder diese ganzen 10, 20 Jahre tatsächlich wandert, um Geld zu verdienen. Das war schon lange so etabliert, vorkolonial. In solchen Kontexten ist es dann ganz normal, dass die Ahnenschreine natürlich in den Heimatorten verbleiben, logischerweise, und alle notwendigen Opfergaben dort gemacht werden, wenn man wieder heimkommt. Das heißt, dieses Muster, dass der Schrein am Heimatort ist, während die Leute wandern, ist etabliert. Und dann kamen natürlich die größeren Wanderbewegungen dazu, also in die neuen kolonialen Großstädte, aber jetzt heute ganz aktuell und zeitgenössisch natürlich auch wieder die Arbeitsmigration in die USA oder nach Europa oder auch in viele asiatische Länder, nach Indien, Japan. Genau, und da ist dann immer so ein Aushandlungsprozess. Wie kann man das über Telekommunikationswege, über soziale Medien, diese Opfer in der Heimat noch ausrichten lassen? Wie viel kann man tatsächlich mitnehmen? In der Regel ist es tatsächlich Ahnenverehrung sehr mit dem ursprünglichen Ort verbunden. Und dann kommt noch eine zweite historische Ebene dazu, und das ist der Verkauf von Sklaven nach Amerika jetzt im 15., 16., 17., 18. Jahrhundert. Da hat sich natürlich in der Black Community in Amerika nochmal eine ganz eigene und unabhängige Form der Kommunikation mit den Ahnen etabliert.
Es gibt ja in diesen migrantischen Communities zum Teil so einen, vielleicht kann man es postkolonialen Diskurs nennen, der sich zurückbesinnt auf afrikanische, was auch immer das alles umfasst, aber auf afrikanische Traditionen, wie zum Beispiel traditionelle Medizin und so weiter, und das aufwertet und eben sagt, da ging etwas verloren durch die Kolonialisierung oder wurde abgewertet, was wir jetzt wieder aufwerten wollen. Kann man so etwas auch bei der Ahnenverehrung beobachten, dass das vielleicht wieder stärker angenommen und aufgewertet wird als Gegenbewegung zur Kolonialisierung, wie sie mal passiert ist?
Das würde ich ganz klar so sehen. Also ich hatte ja gerade schon erwähnt, dass Ahnenschreine und Ähnliches eigentlich immer da waren, immer zur Verfügung standen, für wenn man es brauchte. Aber die waren tatsächlich über Jahrzehnte hinweg versteckt. Eher was Dörfliches, was Hinterwäldlerisches. Und das ändert sich jetzt tatsächlich in den letzten 10, 15 Jahren sehr konkret, würde ich sagen. Genau wie Sie es beschrieben haben, ne? Diese Aufwertung zu unserer eigenen. Und es ist auch ein panafrikanisches Ideal, was dahinter steckt. Das ist also tatsächlich nicht an einzelne Sprachkulturen und, sagen wir mal, Ahnengruppen gebunden ist, sondern tatsächlich so eine flächendeckende Bewegung ist. Also in sozialen Medien zum Beispiel gibt es YouTube-Videos von traditionellen Heilerinnen in Südafrika, die zwar speziell von ihren Ahnen jetzt im Zulu-Kontext sprechen zum Beispiel, aber wo dann die Kommentare aus den USA, aus Europa kommen und die Erzählungen, die Erläuterungen ganz großartig finden. Und das bindet sich eben ein in so eine globale Szene von alternativer Medizin und alternativer Spiritualität, die jetzt wirklich ein eigenes panafrikanisches Narrativ erhält dadurch.
Und hinausgeht über diese afrikanische oder ursprünglich afrikanische Community und hineingeht ja einfach in eine globale Gesellschaft, wo man sich unterschiedliche Spiritualitätsangebote aussuchen kann. Und da kann das dann auch spirituelle Ahnenarbeit sein, die aber inspiriert ist von afrikanischen Traditionen, kann man das so sagen?
Inwiefern das jetzt in weiße Communities überspielt, weiß ich gerade nicht. Also tatsächlich, also glaube ich eher nicht, dass da viel stattfindet. Was ich eher sehe, ist, dass das immer stärker in den Black Communities hineinspielt, die vorher christlich waren und jetzt viel mehr den afrikanischen Weg beschreiten, in den USA zum Beispiel. Genau, also dass man da die Black Community hat, die eher christlich-baptistisch geprägt ist, aber jetzt viel mehr von diesen Ahnenritualen mit aufnimmt.
Also ich habe so ein bisschen im Internet geschaut und bin da schon auf Angebote gestoßen, wo es eben darum ging, Kontakt zu den Ahnen aufzunehmen und die Ahnenreihe als Schutz und Unterstützung zu erfahren. Und bei einem dieser Angebote wurde eben auch eine Frau mit einem kenianischen Vater zitiert und deren Suche nach ihren Wurzeln, die es ihr eben ermöglicht hat, den Kontakt zu den Ahnen aufzunehmen. Und das will sie jetzt sozusagen in die Welt tragen. Also da schien es mir tatsächlich eine Ablösung von diesem afrikanischen Kontext dann auch zu geben oder eine Öffnung jedenfalls und ein Angebot an andere, das auch zu tun.
Genau, aber der kenianische Vater ist ja trotzdem noch da, ne? Also dass das sich jetzt komplett rauslöst, das sehe ich noch nicht ganz. Also dass es sich verbindet mit europäischen spiritistischen Ideen nach, wer sind meine Ahnen und ich möchte mit den Ahnen reden, auch in so einem mediumistischen Sinn oder sowas. Ja, aber ne, die Verbindung zu irgendeiner Familie auf dem Kontinent, die bleibt im Narrativ erhalten, würde ich sagen.
Vielen Dank, Katharina Wilkens, akademische Rätin im Institut für Religionswissenschaft an der Universität Tübingen.
Vielen Dank für das Gespräch.